Das Banzai Anime Festival geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr wird wieder nur das Beste gezeigt, was der japanische Anime-Film zu bieten hat. 8 Meisterwerke in 3 Tagen vom 16. bis 18. September im Kino 35 in Fulda. Präsentiert von eurem Lieblingspodcast World of Ghibli.
Hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingspodcast über das Studio Ghibli bei World of Ghibli. Das ist jetzt irgendwie doppelter Fehler. Eins davon ist richtig. Eigentlich kann man ja beides sagen. Wir wissen es ja, wir sagen ja auch Ghibli und Ghibli. Und ich will gar nicht so viel drum reden. Ich bin Jackie Schwarz. Heute in Folge 18 von World of Ghibli. Und wie in jeder Episode ist natürlich mein wunderbarer Kollege Thomas van der Schek dabei. Hallo Thomas.
Konnichiwa, Shaggy-Senpai, Konnichiwa, Minasan.
Was bedeutet das am Anfang? Hast du noch überlegt, was du sagst, oder gehört das dazu?
Das war, um dem Ganzen eine leicht emotionale Note zu geben.
Ja, emotionale Note ist auch ein gutes Stichwort für unseren heutigen Film.
Das hast du allerdings
sehr schön, schön gesagt. Du hast mir eine wunderbare Überleitung gegeben, denn wir reden über einen Film namens
Der Mohnblumenberg, auf Englisch From Up on Puppy Hill und auf Japanisch Kokoriko Tsakakara.
Ja, das hast du sehr gut.
Würde so viel wie vom Klatschmohnhügel.
Okay, das hast du sehr gut wiedergegeben. Dann kannst du uns bestimmt doch auch eine Inhaltsangabe des Films wiedergeben. Worum geht es in diesem wunderbaren Film?
Okay, ich gebe mir wieder Mühe, ich gebe mein Bestes. Also, der Mohnblumenberg erzählt die Geschichte der 17-jährigen Oberschülerin Umi Matsuzaki, die mit ihrer Familie in der Hafenstadt Yokohama lebt. Sie wohnen in einem alten Herrenhaus auf einem Hügel mit Meerblick, der sich Poppy Hill bzw. der Mohnblumenberg nennt. Neben der Schule muss Umi jeden Tag zu Hause mit anpacken und kochen, da die Familie ihr Haus für Untermieter geöffnet hat, die sie auch mit versorgen. Jeden Morgen beginnt Umi aber erstmal damit, ein Flaggensignal Richtung Horizont zu hissen, das als Gruß an vorbeiziehende Schiffe dient, aber eigentlich ein Ausdruck der Sehnsucht an ihren im Koreakrieg gefallenen Vater ist. Als Kapitän eines Marineschiffs sagte er zu Lebzeiten noch zu ihr, dass die Flaggen ihm dabei helfen würden, nach Hause zu finden. Durch diese Flaggensignale wird nun jedoch ihr Schulkamerad Shun Katsama auf Umi aufmerksam und schreibt über sie und das morgendliche Ritual ein Gedicht für die Schülerzeitung. Als die beiden sich dann persönlich im Quartier Latin, dem alten Clubhaus der Schule begegnen, beginnen sie sich ineinander zu verlieben und mehr Zeit miteinander zu verbringen. Vor allem regt Umi an, das Clubhaus, das in einem desolat katastrophalen Zustand ist, mit allen dort untergebrachten Clubs zu reinigen und zu renovieren. Trotz aller Sanierungsmaßnahmen soll das Clubhaus dann aber trotzdem von Seiten des Schulvorstands abgerissen werden und Umi und Shun machen sich für den Erhalt des Clubhauses stark. Aber als wenn das alles nicht schon aufregend genug wäre, stellt Shun fest, dass es sein könnte, dass er und Umi denselben Vater haben, da beide im Besitz eines Fotos sind, das sowohl Umis verstorbenen Dad, aber auch Shuns leiblichen Vater zeigt, den er nie kennengelernt hat, da er bei Pflegeeltern aufgewachsen ist. Tja, was wird nun aus der jungen Liebe der beiden, wenn sie tatsächlich Bruder und Schwester sein sollten? Und können sie darüber hinaus auch noch das alte, wunderschöne Clubhaus retten? Ich denke, das ist es, worüber wir heute reden sollten. mit mehr oder weniger ganz viel Spoilern vielleicht.
Das erfahren wir entweder heute hier im Podcast oder in dem wunderbaren Film Der Mohnblumenberg, der im Jahr 2011 in die japanischen Kinos gekommen ist. Ja, Regie hat geführt Gorō Miyazaki, der Sohn von Hayao Miyazaki. Aber es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ach, da hat der Papa schon ein bisschen mitgemischt in der Regie. Da können wir auch vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Aber das Drehbuch stammt zumindest vom Papa Hayao Miyazaki zusammen mit Keiko Niwa. Produktion der Executive Producer Toshio Suzuki, wie so oft. Musik von Satoshi Takebe, über da werden wir auch gleich drüber sprechen. Der Film ist auch natürlich in die deutschen Kinos gekommen und das im Jahr 2013 erst. In Österreich und der Schweiz sogar ein Jahr später in den USA. In den USA, und das ist interessant, ist er im Jahr 2013 in die Kinos gekommen und da nicht mehr von Buena Vista vertrieben. Denn G-Kids, ein neues Studio aus Amerika, was sich vor allem auch hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich um animierte Filme kümmert und die herausbringt. Die haben die Rechte dann von den Ghibli-Filmen mittlerweile bekommen und vertreiben sie seitdem auch in Amerika. Hier, das war der erste Film quasi mit den Rechten. Die haben natürlich rückwirkend dann auch die alten Rechte der alten Filme bekommen und die dann auch, natürlich abgesehen von den Glühwürmchen, die Geschichte kennen wir auch, denn das wurde dann weiterhin von einem anderen Vertrieb verliehen quasi. Aber G-Kids hier neu mit im Boot. Und natürlich auch interessant, da wie immer werden wir über die Synchronarbeit sprechen. Eine der Synchronsprecherinnen hier in diesem Film, die wunderbare Jamie Lee Curtis, eine, ja, die schon zu den Top-Schauspielerinnen in Amerika zählt. Fish namens Wanda beispielsweise ist sie dann damals größer geworden, aber natürlich kennt man sie aus den alten und auch aktuellen Halloween-Filmen und aus anderen weiteren bekannten Filmen auch noch. Also eine wunderbare Schauspielerin. Die kennst du aber auch.
Die kenne ich. Ne? Vor allem kenne ich ihren Vater, Tony.
Ja, Tony aber, Curtis.
Ja.
War mir, bis du es mir gesagt hast, gar nicht bewusst. Das hatte ich total vergessen, dass das tatsächlich ihr Vater ist. Aber spannend. Andere Synchronsprecher, die auch dabei sind, die ich vielleicht erwähnen möchte, ist zum Beispiel Yuriko wird gesprochen von Gillian Anderson. Gillian Anderson ist eine wunderbare Schauspielerin, die wir vor allem aus Akte X kennen, Agent Scully, aber auch aus Serien wie Sex Education. Tolle Schauspielerin, die ich wirklich auch sehr mag. Einen möchte ich hier noch erwähnen, und zwar Shun. Der wird gesprochen von Anton Yelchin und den mag ich sehr, sehr. Ganz, ganz wunderbarer Schauspieler, von dem ich mal gedacht habe, der könnte einer der neuen Top-A-Garde werden, hat unter anderem Chekhov gespielt in der neuen Star Trek-Verfilmung, aber seine Stimme, die mag ich total gerne. Das ist jemand, den ich wirklich, wirklich feiere. Der hat auch andere Sachen synchronisiert. Ich will jetzt mal nicht Clumsy erwähnen aus den Schlumpffilmen, der einzige coole Rolle in den Schlumpffilmen, aber vor allem hat er in der Serie, wunderbaren Serie Tales of Arcadia, die Trollhunters, da hat er Jim Lake Jr. gesprochen, also den Hauptcharakter. Ich finde diese Serie großartig und mag seine Stimme sehr. Der ist leider vor einigen Jahren verstorben. Ich glaube, im Jahr 2016 ist der von uns gegangen, hat einen Unfall gehabt. Und ich habe schon gedacht, das würde auf jeden Fall einer der ganz, ganz Großen werden. Aber leider, wie gesagt, hat er es ja nicht geschafft. Und eine andere Synchronstimme, die ich vielleicht nochmal erwähnen müsste, weil du ein großer Fan davon bist, ist von ihm oder von der Serie, der er früher mitgespielt hat. Da sind auch, wie gesagt, etliche gute, wirklich gute Schauspieler auch dabei, die man kennt. Aber ein Chris North, den würde ich nochmal erwähnen, der hat Mr. Big gespielt in Sex and the City. Und ich glaube, du bist ein großer Sex and the City-Fan gewesen, oder?
Der Größte.
Hast du Sex and the City jemals gesehen?
Wenn ich's gesehen hätte, wäre ich der größte Fan, garantiert.
Die deutschen Synchronsprecher. Jun wird hier gesprochen von Tim Schwarzmeier. Und Tim Schwarzmeier, den kennen einige, weil der hat unter anderem in den ersten beiden Harry Potter Filmen den Daniel Radcliffe gesprochen. Dann wurde er ausgetauscht, weil Radcliffe mittlerweile in Stimmbruch gekommen ist und ein Tim Schwarzmeier zu dem Zeitpunkt noch nicht. Da musste man ihn dann austauschen. Aber der auch ein bekannter Synchronsprecher, auch viel in anderen, auch Disney-Produktionen auch schon dabei gewesen. Also den kennt man auch. Außerdem noch dabei, Umi wird gesprochen von Laura Mair. Und Laura Mair, die kennen vielleicht auch einige, die spricht unter anderem die Ygritte bei Game of Thrones. Die spricht also auch eine andere Schauspielerin, aber spricht vor allem auch Anna Chlumsky in fast all ihren Rollen, ganz besonders in dem wunderbaren Film My Girl, den ich auch übrigens total mag. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Echt wunderbarer Film. Außerdem auch noch interessante Synchronsprecherin. Dagmar Dempe ist mit dabei. Und Dagmar Dempe, die ist die Hauptsynchronsprecherin seit, ich glaube, 95. Ich glaube, mit Brücken am Fluss hat's angefangen, von Meryl Streep. auch die hier eine sehr bekannte deutsche Synchronsprecherin. Auch noch zu erwähnen, ich halte mich sehr bei den Deutschen auf, David Turba, der spricht Jiro. Und den kennen wir dann vielleicht auch, vor allem, wenn man sich im Anime-Bereich so ein bisschen da auch noch mit beschäftigt. Bei Yu-Gi-Oh! Spricht er unter anderem, Yu-Gi-Oh! GX spricht er unter anderem mit. Und ist die deutsche Synchronstimme von Shia LaBeouf, den ich übrigens auch für einen sehr, sehr guten Schauspieler halte, der nach seinem Hollywood-Absturz aber gerade wieder im Kommen ist. Und eine Dame möchte ich noch erwähnen, und zwar Beate Pfeiffer. Dr. Miki Hokuto spricht sie hier. Und Beate Pfeiffer ist vor allem, und das ist das Witzige, weil man das ja bei den Simpsons vielleicht nicht so unbedingt weiß, die meisten der jungen Simpsons, männlichen Simpsons-Sprecher werden ja auch von Damen, von Frauen synchronisiert. Und sie spricht tatsächlich unter anderem Ralph Wiggum bei den Simpsons. Also auch da im animierten Bereich auch sehr viel unterwegs. So viel zu den Synchronsprechern heute, lieber Thomas.
Ja, das ist ja wieder sehr erschöpfend gewesen. Ne?
Ich dachte, das du interessierst immer ganz dafür. Toll.
Ich finde das ganz, ganz großartig. Okay. Weil das sind einfach die Sachen, die ich, wenn ich recherchiere für den Film oder für die Filme, eigentlich immer ausklammer und lass mich dann überraschen, was du so erzählst. Also das machst du sehr, sehr gut.
Lass uns mit dem Regisseur jetzt heute mal anfangen. Ich habe es schon gesagt, Miyazaki Junior hier, Goro, hat die Regie geführt. Ich glaube, man kann schon mal vorwegnehmen, besser als die Chronik von Erdsee ist dieser Film allemal.
Ja, ne, und das anders. Wie kann man sagen, Debüt-Debakel, ne, wo sein Vater das Kino verlassen hat, mitten in der Aufführung, um erstmal eine rauchen zu gehen. Ich glaube, das war ein traumatisches Erlebnis für Goro und er hat sich dann wirklich sehr, sehr, sehr bemüht, es seinem Vater besonders recht zu machen. Und er hat wirklich auch dieses Mal ganz genau hingeguckt. Das hat er ansatzweise beim den Chroniken von Erdsee auch schon. Das waren ja gewisse Anleihen an Mononoke, waren ja durchaus drin und auch an Chihiro, diese Geschichte irgendwie, dass wie wichtig der Name ist, der wahre Name und so. Aber beim Mohnblumenberg, da habe ich ganz, ganz viel Anleihen irgendwie, gerade so was die Optik angeht, zu Totoro gezogen. Weißt du, ob du das auch so empfunden hast? Also ich fand so die Lichtstimmung und wie die Hintergründe aussahen, die überhaupt eine ganz große Rolle für mich spielen in dem Film. Diese Panorama-Hintergründe, ja. Die haben mich von der Art, wie sie umgesetzt waren, tatsächlich sehr an Totoro erinnert.
Jetzt, wo du es sagst, weil gerade auch diese Panorama-Hintergründe, die sind ja auch sehr auffällig und die sind auch wirklich wunderschön. Also das ist gerade optisch eine Augenweide, dieser Film auch. Und ansonsten auch von der Geschichte, auch da interessant. Also Goro Miyazaki hat sich hier wirklich bisher seine beste Leistung auf dem Regiestuhl erbringen können. Allerdings gibt es ja auch Stimmen, die sagen, da hat sein Papa bestimmt öfters auch mal ja die Hand angelegt. Hast du da auch irgendwas zu gefunden? Hast du da was zu gehört? Weil die Gerüchte gibt's ja.
Ja, also das, ich denke halt, der philosophische Ansatz, den Miyazaki, also Senior, verfolgt, dass eigentlich früher alles besser gewesen ist und das ist die Aufgabe der Gesellschaft wäre, die alten Werte im Endeffekt wieder hochzuhalten. Das hat Goro ja in Mohnblumenberg ganz massiv auch übernommen. Und ich glaube, da hat der Papa im Hintergrund ziemlich oftmals sein Veto eingelegt, könnte ich mir durchaus vorstellen.
Das kann ich
mir vorstellen. Aber was ich auch interessant fand, war, dass wenn man den Mohnblumenberg einfach mal auf die eigentliche Handlung runterbricht, dann ist das eigentlich fast mehr ein Isao Takahata-Film als ein Hayao Miyazaki-Film.
Genau, das hatte ich auch zwischenzeitlich so irgendwie gedacht. Man muss dazu sagen, Hayao Miyazaki ist ja ein großer Fan des Mangas, des Originalmangas, das Anfang 1980, glaube ich, in verschiedenen japanischen Bänden so nach und nach veröffentlicht worden ist und dann auch noch zusammengefasst in zwei Bänden herausgekommen ist. Und es gab, glaube ich, auch noch eine Neuauflage 2010, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, dieses Mangas. Und das wollte er wirklich auch gerne schon länger verfilmen. Und es hat knapp 20 Jahre gedauert und sein Sohn hat ja auf dem Regiestuhl Platz genommen. Aber Miyazaki hat ja natürlich das Drehbuch hier zusammen mit Keiko Niwa geschrieben und also für ihn war das schon ein wichtiges Werk für Papa Miyazaki.
Ja, Und ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob, wenn der Manga in den 80er Jahren rauskam, ob der auch dann in den 80er Jahren spielt oder haben die Miyazakis im Endeffekt den Film in die 60er Jahre teleportiert.
Nee, also der Manga spielt tatsächlich auch in der gleichen Zeit. Man hat ganz wenig wirklich auch von der Story verändert. Eine Namensänderung, der Nachname der Protagonistin wurde verändert. Ansonsten hat man sich relativ nah an dem Manga gehalten. Also da hat man gar nicht so viel verändert. Ist ja auch wichtig, glaube ich, auch für den Film und auch so ein Manga ist natürlich auch der Zeitraum, in dem er spielt. Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Überblick geben.
Ja, der Film spielt 1963, im Endeffekt ein Jahr bevor in Tokio erstmalig die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Und es ist eine sehr interessante Zeit gewesen, weil die Olympischen Spiele eigentlich so einen Schnitt für die japanische Gesellschaft bedeutet haben, wo man im Endeffekt versucht hat, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen und man zieht jetzt ein in die Moderne und bekennt sich zu einer gewissen Form des Amerikanismus. Und es gab dann, und diese Aufbruchstimmung, die da geherrscht hat, hat auch dafür gesorgt, dass gerade in der Jugend Leute auf die Barrikaden gegangen sind, also quasi eine kleine Art von Revolution angezettelt haben, wo es ihnen tatsächlich darum ging, die traditionellen Werte im Endeffekt nicht zu vergessen. Das ist auch Miyazaki irgendwie ganz wichtig gewesen, dass man die eigene Geschichte nicht vernachlässigen darf, weil die japanische Gesellschaft und die japanische Regierung und die in dem Sinne konservative japanische Regierung eigentlich alles daran gesetzt hat, einen großen, großen Verdrängungsprozess in Gang zu setzen, wo man versucht hat, zwei Kriege, einmal den Zweiten Weltkrieg und den Koreakrieg, wo es auch große Verluste auf der japanischer Seite gegeben hat und man quasi alles dran gesetzt hat, um das zu verdrängen.
Ja, die Olympischen Spiele sollten auch so eine Art Wendepunkt dann irgendwie auch für die Japaner sein, so ein Einbruch von einem neuen Zeitalter, das Alte vergessen machen. Wie du es ein bisschen auch gesagt hast, ein bisschen eigentlich wie auch in diesem Jahr gefühlt, weil da waren ja auch die Olympischen Spiele wieder dort, aber in diesem Jahr waren sie, und das kann ich ja einfach mal so meine Meinung kundtun, eher eine Enttäuschung auch aufgrund von Corona, dass man es trotzdem durchgeführt hat, dann ohne Zuschauer und insgesamt gesehen fand ich sie tatsächlich dieses Jahr unnötig.
Ja, also ich hab nur so ein bisschen was verfolgt. Ich glaube, die Eröffnung, da gab es ja irgendwie eine unglaublich grandiose, aufwendige Geschichte mit irgendwie Millionen Drohnen, die dann irgendwie eine Weltkugel gebildet haben. Also das muss ich schon sagen, was vom Technischen her da betrieben worden ist, das war absolut outstanding. Mehr habe ich aber leider dann auch nicht gesehen.
Der Film war auch relativ erfolgreich, muss man sagen. Und auch bei den Kritikern sehr beliebt. Hat bei den Japanese Academy Awards den Filmpreis für den besten Animationsfilm gewonnen. Bei den Tokyo Anime Awards auch bester Animationsfilm. Und auch die beste Filmmusik wurde ausgezeichnet. Und da möchte ich gerne drüber sprechen, weil die Musik ist hier nochmal anders als in vielen anderen Ghibli-Filmen. Hier sind sehr viele, auch im Film kommt es halt vor, auch gesungene Songs. Also es gibt es ja, glaube ich, 6 Songs, die alle gesungen werden oder 5.
Ja, 3 oder 4 und dann halt noch ein paar Chorpassagen.
Genau. Ja. Und gerade der Film fängt ja auch an mit diesem wunderbaren Frühstückssong, den ich übrigens auch sehr, sehr toll finde. Ich weiß nicht, ob du den auch magst, ob du den dir jeden Morgen zum Frühstück anhörst.
Nein, das nicht. Aber ich muss auch sagen, wenn der Frühstückssong beginnt, kriegt man ein Gefühl für den gesamten Film. Weil so wie das Feeling des Frühstückssongs, was da transportiert wird, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Film durch. Ich würde es mal sagen, von der ersten Sekunde an durch die Musik beginnt eine sehr nostalgische Stimmung, die sich bis zum Ende des Films durchführt.
Und auch gerade, ich mag den ersten Song sehr. Ich mag auch den Song, der am Abspann gesungen wird. Den hat übrigens Goro Miyazaki auch selber geschrieben. Auch das ein wunderbarer Song, den ich auch total mag. Also ich mag diesen Soundtrack hier sehr, das können wir schon mal vorwegnehmen. Komponiert die Musik, wir haben es schon gesagt, von Satoshi Takebe, ich weiß nicht, ob du mehr über den weißt, ich konnte über den nicht so viel rausfinden.
Das war ein Komponist und Musiker, der eigentlich tatsächlich in den 60er, 70er Jahren bekannt gewesen ist. Und, oder waren es 80er? Auf jeden Fall ist schon mindestens 30 Jahre her, dass der eigentlich wirklich ja bekannt gewesen ist. Und der hat im Endeffekt ja, das muss ich dich mal ganz kurz korrigieren, also das Schlusslied hat nicht Goro Miyazaki komponiert.
Nee, er hat's geschrieben, den Text.
Nee, das war eine Autorin, eine Textschreiberin, mit der der Komponist schon vor 30 Jahren zusammengearbeitet hat. Und dieses Lied ist auch vor 30 Jahren schon entstanden.
Aha, okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass es Goro Miyazaki geschrieben hat. Spannend. Hab auch das hier noch vor mir stehen. Aber egal. Ich glaube dir, weil du bist ja unser Musiker hier auch
unter ja, uns. Ja, es gibt nämlich auch einen auf der DVD, nee, auf der Blu-ray gibt's bei den Bonusgeschichten nämlich eine Pressekonferenz, wo der Abschlusssong vorgestellt wird. Die Sängerin und der Komponist und die Texterin und Hayao und Goro sind auch dabei, sitzen ganz weit auseinander, was das auch bedeuten mag. Und alle sind schwer traumatisiert, weil gerade erst vor einer Woche oder 10 Tagen vorher das große Erdbeben 2011 in Japan stattgefunden hat.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Der Film ist auch wieder, ja, ein Coming-of-Age, Slice-of-Life-Film, kann man das wieder mal so sagen. Der aber auch das so ein bisschen, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, das ist die japanische, bezog sich auch ein bisschen auch auf das Manga, Variante des Aufbruchs, Zeiten des Aufbruchs von Seiten der Schüler, ein bisschen vergleichbar mit unserem Klassiker, das fliegende Klassenzimmer. Also ich habe da auch ein paar Parallelen tatsächlich gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, wobei es aber im fliegenden Klassenzimmer eigentlich um Erneuerungen geht und den Jugendlichen, den Kindern oder den Oberschülern im Mohnblumenberg geht es eigentlich um den Erhalt der alten Werte. Ne, das ist ein ganz großer Unterschied.
Auf jeden Fall ein Unterschied, du hast vollkommen recht. Gibt es noch irgendwas aus dem Film, was du noch ansprechen möchtest?
Ja, eine Sache, die ist mir aufgefallen im Film und dann habe ich auch tatsächlich was drüber gelesen und ich glaube dann, dass ich auch gar nicht so weit verkehrt damit lag. Und zwar das Verhältnis nochmal zwischen Goro Miyazaki und Hayao Miyazaki. Da, wo Hayao quasi sein Verhältnis zu seiner Mutter in Ponyo verarbeitet hat, dass er eigentlich sich gewünscht hat, von seiner Mutter in den Arm genommen zu werden und geliebt zu werden, was er eigentlich nie wirklich erfahren hat. Das hat er ja quasi versucht mit der alten Frau aus dem Altersheim und Sorske darzustellen, wie sie ihn quasi am Ende des Films irgendwie in den Arm nimmt oder gegen Ende und fürchterlich drückt. Ich denke, eine ähnliche Situation haben wir jetzt bei dem Mohnblumenberg. Und zwar Umi, die jeden Morgen die Fahnen hisst, quasi um ihren Vater zu erreichen. Mhm. Symbolisch, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass dafür steht, dass Goro eigentlich auch gerne versucht, mit diesem Film seinen Vater zu erreichen. Und es ihm wirklich in jeder Hinsicht, in allem, wo es ihm möglich gewesen ist, es seinem Vater eigentlich recht zu machen. Ob ihm das gelungen ist, weiß man nicht. Man weiß jedenfalls auch nichts darüber, dass Hayao während der Uraufführung oder Erstpräsentation rauchen gegangen ist. Also und er hat ja auch an der Promotion für den Film irgendwie auch stark mitgearbeitet. Und also insofern, ich glaube, Hayao war das erste Mal stolz auf seinen Sohn. Aber auch in der Pressekonferenz, die ich vorhin erwähnt habe, wo der Abschlusssong vorgestellt worden ist, war davon leider nichts zu spüren. Also es war so eine große Mauer, so eine große Barriere zwischen Goro und Hayao, dass ich durchaus nachvollziehen kann, warum Goro alles daran setzt, irgendwie um seinen Dad zu erreichen.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe übrigens parallel jetzt nochmal nachgeschaut in meinen Quellen. Überall wird natürlich deine Version der Texterin wiedergegeben, außer bei einer Quelle, die nennt sich Wikipedia. Da steht tatsächlich Goro Miyazaki, da habe ich es also her. Und ich würde mal sagen, wenn es bei Wikipedia steht, dann stimmt das. Nein, du hast natürlich recht. Alle anderen Quellen also widersprechen dem da in diesem Fall. Aber gut, dass wir da drüber geredet haben. Ist das so, ich dachte schon, hatte ihm jetzt hier was zugerechnet, was er gar nicht getan hat, dem lieben Goro.
Ja, aber was auch schön ist, das Abschlusslied, aber auch das Frühstückslied sind gesungen worden von Aoi Teshma. Und die war auch die Synchronsprecherin für Yuko, für die Freundin von Umi.
Ah.
Und die hat auch bereits schon in den Chroniken von Erdsee mitgewirkt und hat da schon gesungen und hat auch bereits da die Synchronrolle für die Hauptprotagonistin übernommen.
Lass uns jetzt mal zu den Easter Eggs kommen. Das ist ja auch irgendwann so ein Thema, was wir gerne irgendwie ansprechen. So viel gab es ja auch gar nicht zu finden. Ich habe auf dem Schiff am Ende dieses Schiff, dieses große Schiff, wo man dann so hochgeht, da ist ein Ghibli-Schild zu sehen. Hast du das auch gesehen?
Das habe ich auch gesehen. Das ist mir schon beim allerersten Mal, als ich den Film gesehen habe, ist mir das aufgefallen. Und fand das irgendwie sehr witzig. Das war selbes Aha-Erlebnis wie bei Porco Rosso, wo Ghibli auf dem Motorblock stand.
Das ist und aber auch auf jeden Fall sehr auffällig.
Genau, ja. Und bei Stimme des Herzens in der Standuhr. Nee, da stand Porco Rosso.
Genau.
Jetzt wollen wir nichts Falsches erzählen.
Porco Rosso. ansonsten, ist dir noch ein Easter Egg aufgefallen?
Ja, Ponyo.
Genau. Das Schiff, der Name des Schiffes, gell?
Ne, als sie durch den Hafen fahren und an einem großen, großen Schiff vorbeifahren, auf dem steht Kaganai Line, das übersetzt auf Japanisch würde Kaganai Maru heißen. Und so hieß das Schiff, auf dem Koichi Sosukes Vater, der Kapitän, gewesen ist. Das heißt, Koichi war mit seinem Schiff gerade zu dem Zeitpunkt 1963 in Yokohama und Ponyo spielt ja auch so in den 60er Jahren.
Ja.
Insofern kann das alles schon hinkommen.
Ja, übrigens fand ich schön, schöne Parallele auch. Ist mir nicht sofort aufgefallen, auch das habe ich in dem Fall nachgelesen, aber als ich gelesen habe, habe ich mich da auch sehr drüber gefreut. Ein Filmfehler ist mir aufgefallen, auch nur ein Filmfehler habe ich irgendwie entdeckt in der Recherche. Das ist gleich zu Beginn sieht man so ein Schild, ein Coca-Cola-Werbeschild an der Wand. Und da ist dieser Unterstrich, dieser geschwungene Unterstrich drauf. Und der kam wohl erst Ende der 60er dazu. Vorher gab es das Coca-Cola-Logo ohne den Unterstrich. Das heißt, hier war man zu früh.
Genau. Und ich bin mir auch sogar in dem Punkt gar nicht sicher. Auf dem Schild steht auch gar nicht Coca-Cola, sondern Coke. Und ob das nicht vielleicht auch erst tatsächlich Ende der 60er Coca-Cola irgendwie auch als Coke bezeichnet worden ist. Weil ich kann mich daran erinnern, oder wenn ich so alte Werbung sehe, dass da immer nur Coca-Cola stand. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
Ja, du hast Ende der 60er noch nicht lange gelebt oder noch gar nicht gelebt.
Noch nicht so lange und ich mag gar keine Cola.
Ja, du magst keine Cola?
Nee, ich finde die viel zu süß.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ich trinke aber tatsächlich mal auch irgendwie eine zuckerfreie irgendeiner Marke und das aber auch wirklich ganz selten. Alle 2 Monate, alle 3 Monate mal. So, wenn man so richtig Durst hat, denkt man, ich will mal sowas, also ich zumindest, und dann nach so 4, 5 Schlücken, die lecker sind, denkt man irgendwann ganz schön süß.
Genau, und dann hat man auch erst die Schnauze wieder voll für die nächsten 3, 4 Monate.
Die Schnauze voll von unserem Podcast habe ich noch nicht, denn wir kommen jetzt zum VOG-Ranking. Oder hast du noch was anderes vorher?
Nee, das können wir jetzt machen. Unser liebstes, das VOG-Ranking.
Unser liebstes VOG-Ranking. Angelehnt an natürlich den VOG. Haha, aber das hatte ich, glaube ich, noch nie gesagt. Ich habe es immer, also noch nie offen ausgesprochen.
Ich habe immer gedacht, wenn du es sagst, aber dass du es tatsächlich sagen würdest, das ist jetzt ein echter Schenkelklopfer.
Ja, ich habe es noch nie aufgelöst, jetzt wissen wir es aber. Wir vergeben in verschiedenen Kategorien Punkte 1 bis 8. 8 ist die beste zu erreichbare Zahl, habe ich das gut ausgedrückt. Davon nehmen wir den Zwischenwert, dem stellen wir unseren persönlichen Geschmack gegenüber, auch von 1 bis 8. Und dann ergibt es ein Endergebnis, was wir, also 2 Endergebnisse von uns beiden jeweils, was wir addieren. Und dann haben wir eine Reihenfolge, in der sich dieser Film einordnet in unsere VOG-Ranking-Tabelle, in der wir alle Ghibli-Filme gerankt haben. Und fangen wir an mit der, habe ich es gut erklärt diesmal? Ich glaube schon.
Ja, alle bisherigen.
Alle bisherigen. Naja, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, vielleicht hört ihr den ja später als die folgenden Podcasts, dann sind alle schon eingerankt.
Das stimmt.
Kommen wir zum, ja, erst zur ersten Kategorie, die Umsetzung. Wie viele Punkte gibst du hier bei der Umsetzung, lieber Thomas?
Es fällt mir schwer, bei einem Ghibli-Film keine 8 Punkte zu geben, also die volle Punktzahl. Und das muss ich auch, es gab eher, dass ich nicht 8 Punkte gebe, ist eher eine Ausnahme. Und gerade bei den Chroniken von Erdsee, da, es war einer der Filme, wo das erste Mal es keine volle Punktzahl gab, sondern sogar nur 5 Punkte. Aber Goro hat dazugelernt und der Film sieht fantastisch aus. Wie gesagt, besonders die Panoramaaufnahmen, die Detailaufnahmen, zersplittertes Holz oder Farbe, die vom Holz abblättert. Und es sieht einfach alles ganz, ganz großartig aus. Und deswegen gibt es einfach wieder eine 8.
Ich kann dir eigentlich auch hier nur zustimmen. Sieht wirklich wunderbar aus. Optisch ein herausragender Film. Auch ich mag die Geschichte auch sehr. Ich bin ja auch ein großer Fan dieses Genres und ich mag das wirklich sehr, aber ich kann hier nicht die 8 Punkte geben. Ich habe, glaube ich, nur 2-3 Mal die 8 Punkte gegeben oder 4 Mal maximal oder 5 Mal, aber nicht häufiger, wenn ich mir immer meine Ranking-Sachen anschaue. Hier aber trotzdem 7 Punkte von meiner Seite, weil ich diesen Film auch wirklich sehr mag. Action, wie viel Action sehen wir in dem Film?
Ja, Action ist eigentlich so in dem Sinne nicht wirklich vorhanden. Die tollste Szene, die man als Action-Szene vielleicht werten könnte, ist, wie das Clubhaus umgebaut wird. Also, und das machen sie wirklich ganz, ganz fantastisch. Also, das macht so einen Spaß, den dabei zuzugucken, wie auf einmal die Putzbrigade der Mädchen irgendwie auftaucht und das Ruder übernimmt irgendwie in dem ansonsten von Jungs dominierten Clubhaus und die nie sonderlich viel Wert auf Putzen gelegt haben und ja, und wie dann alle zusammen Großreine gemacht wird. Also das ist echt Action.
Ja, das ist schöne Action, ja, das stimmt. Ja. Aber wie viele Punkte reicht es?
Und ansonsten ist der Film aber eher doch ruhiger gehalten und deswegen gibt es aber trotzdem noch 5 Punkte von meiner Seite.
Ja. Also auch hier kann ich einfach nur sagen, da vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast. Hätten wir hier eine Autoverfolgungsjagd oder sowas noch gehabt, würde ich sagen, warum? Würde nicht in den Film passen, aber hätte vielleicht noch mehr Punkte gegeben. Aber deswegen auch nur 5 Punkte.
Ja gut, es gab ja fast so eine Situation, als Umi und Sho ganz schnell noch irgendwie zu diesem einen Schiff müssen, weil sie mit dem Kapitän reden wollen und sie dann von einem Bekannten von Sho mitgenommen werden. Aber das dauert gerade mal 3 Sekunden und dann stehen sie im Stau. Ja. Und dann gehen sie zu Fuß weiter.
Das war auf jeden Fall, genau. Das war nicht auf dem Fast and Furious Level. Das kann man auf jeden Fall sagen, diese Verfolgungsjagd.
Ja.
Weniger Autocrashs, weniger fliegende Autos. Sonst nur eine kleine Autofahrt in den Stau. Aber das war auch sehr lustig. Und lustig ist auch ein Punkt, den wir ansprechen wollen, den Humor. Wie viele Humorpunkte vergibst du hier?
Genau. Auch da ist es wieder vor allem die Reinigung des Clubhauses, die den Humorlevel für mich irgendwie sehr angehoben hat. Das macht einfach hat einfach unglaublich viel Spaß, sich das anzuschauen. Und vielleicht ist das diese Szene mit dem Clubhaus tatsächlich irgendwie so der schönste Moment, die Renovierung des Clubhauses, der schönste Moment des ganzen Films, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, macht so viel Spaß, dass man dafür 5 Humorpunkte.
5 Humorpunkte. Hier stimme ich auch überein, außer mit der Aussage, dass das die schönste Szene des Films ist. Die kommt nämlich später in dem Film, aber es ist vielleicht die zweitschönste Szene im Film. Über die schönste Szene im Film spreche ich dann, wenn wir über den Heulsusen-Faktor sprechen. Kommen wir zum Plot.
Ja, die Geschichte ist sehr ruhig, aber ich finde, sie ist komplett so in sich stimmig und sie steigert sich auch konsequent. Und wo man am Anfang noch denkt, ach, das wird irgendwie so ein ruhiger Film, der vor sich hin plätschert, fängt dann auf einmal an irgendwie, dass man sich fragen muss, welche Rolle spielt Inzest, welche Rolle spielt Betrug in der Ehe potenziell und keine Ahnung. Ja, also das ist schon sehr gut gemacht. Und ich gebe für den Plot 7 Punkte.
Ja, auch hier kann ich das nur unterstreichen. Dass genau das, was du gesagt hast, wären auch meine Worte gewesen. Auch die Punktzahl wären auch genau meine Punkte gewesen. Wir sind uns sehr einig. Waren nur bei der Umsetzung waren wir ein bisschen auseinander. Das aber stimmt. Ansonsten sind wir uns sehr einig. Also auch von mir 7 Punkte. Die Musik. Lieber Musiker, ja. Thomas van de Schek.
Die Musik. Wie gesagt, vom ersten Moment verleiht die Musik dem Film eine sehr nostalgische Note. Diese Nostalgie zieht sich quasi bis zum Ende durch und dann im Abschlusssong wird nochmal ein wunderbares, ganz, ganz, ganz tolles Lied irgendwie nachgelegt.
Das nicht von Goro Miyazaki geschrieben wird.
Was nicht von Goro Miyazaki geschrieben ist. Und obwohl die Musik nicht von Joe Hisaishi ist, kriegt sie trotzdem von mir als sehr gelungenen Soundtrack zu dem Film, der die Stimmung sehr gut auch transportiert, 7 Punkte.
Ja, für mich ist das ein Soundtrack, also sagen wir erstmal so, für mich ist das eine der besten Filmmusiken der Ghibli-Filme einfach, weil es so gut in den Film passt, weil ich gerade auch diese Momente, wenn alle singen, absolut mag. Gleichzeitig ist es aber kein Soundtrack, den ich mir einfach so anhören würde, wie so viele von Joe Hisaishi zum Beispiel, den ich mir nebenher anhören würde, sondern das kann ich nur irgendwie in Verbindung mit dem Film mir diese Musik anhören. Abgesehen vom ersten Song vielleicht, aber so diese anderen, gerade die Chor-lastigen Songs, die will ich mir dann doch mit dem Film anschauen, die würde ich mir nicht so anhören. Deswegen muss ich sagen, super Musik, toller Soundtrack. Allerdings reicht es auch bei mir hier nicht für die 8 Punkte, sondern auch hier gebe ich die 7 Punkte. Ja. Heulsusen-Faktor.
Ja, der Film, die Musik setzt ein, der Film beginnt und bei mir hat das die erste Träne irgendwie ausgelöst. Und die hat sich eigentlich gehalten bis zum Ende des Films.
Die eine Träne ist bis zum Ende des Films
in deinem Augenwinkel geblieben. Ja, genau. Also das war schon faszinierend. Also das war bei Ponyo ähnlich, aber da war es eine Träne, der weil einfach alles so schön war, weil einfach alles so viel Spaß gemacht hat. Eine Freudenträne sozusagen. Und hier ist es so eine Nostalgieträne. So, das ist so alles so schön, alles nachvollziehbar und man kann die Emotionen der Protagonisten sehr gut nachvollziehen. Und die Musik vor allem. Also die Musik macht, dass diese Träne nicht gehen möchte, sondern dass sie bleibt.
Ja.
Und deswegen gebe ich 6 Punkte.
Okay, da liegen wir tatsächlich mal wieder auseinander ein bisschen. Ich stimme bei allem zu, was du auch hier gesagt hast. Gerade die Musik nimmt einen sehr mit auch, also so emotional mit. Und das finde ich auch total schön, kommt in den richtigen Momenten auch. Ein Moment möchte ich erwähnen, das ist mein Lieblingsmoment des Films. Ich habe es eben gerade schon angedeutet. Das ist am Ende des Films, als sie bei dem Kapitän sind und der dann auch den beiden die wahre Hintergründe ihrer Väter, die genaue Geschichte erzählt und dann sowas sagt wie, dass ihnen das wirklich sehr wichtig war, dass er die beiden jetzt kennengelernt hat, dass es ein wichtiger Moment war, dass ihn das glücklich gemacht hat, die beiden kennenzulernen. Und das fand ich, da musste ich tatsächlich mehr als eine Träne nochmal vergießen. Deswegen reicht es hier auch für die 7 Punkte beim Heulsusen-Faktor.
Sehr gut.
Macht bei mir... Ich rechne mal kurz zusammen, einen Zwischenwert, alle 6 zusammen, dann geteilt durch 6, einen Zwischenwert von 6,3. Und wenn ich unsere Zahlen überblicke, wir liegen ja zweimal nur unterschiedlich auseinander, müsste es bei dir eigentlich das Gleiche sein, 6,3.
Genau, bei dir sind es auch 6,3.
Ja.
Verrückt.
Hier sind wir punktgleich. Wie sieht es
jetzt beim persönlichen? Aber jetzt kommt ja der persönliche Geschmack.
Ja, da kommt der persönliche Geschmack. Ich glaube, sagen wir mal so wie wir den Film bewertet haben, weiß ich schon, was du gibst. Ich gebe auf jeden Fall, ich nehme es vorweg, die 7 Punkte. Toller Film.
Und ich schließe mich da an, auf jeden Fall.
Ja, dann sind wir auch hier punktgleich. Waren wir da schon mal punktgleich? Ich glaube, das gab es schon ein paar Mal bei den Chroniken von Erdsee, waren wir da ziemlich relativ
ähnlich. Zum Beispiel,
ja. Aber da waren es auf jeden Fall weniger Punkte. Sagen wir mal so, da war es knapp die Hälfte der Punktzahl, die wir hier jetzt vergeben haben.
Und bei Mononoke waren wir auch uns einig.
Ja, aber da waren es auch mehr Punkte als bei den Chroniken. Hier kommen wir auf einen Gesamtwert von 13,3 jeweils, macht zusammen 26,6. 13,3 bedeutet bei mir Platz 8 in der Gesamtwertung, lieber Thomas.
Wie schaut es bei dir aus? Witzigerweise auch. Ja. Macht dir heute alles nach oder du mir? Naja.
Ja, schauen wir mal, denn bei zusammen kommen wir auf 26,6 Punkte. Macht insgesamt, wir beide haben auf dem 8., aber insgesamt, witzigerweise, ist er auf den 7., hat Pompoko überholt und ist jetzt auf dem 7. Platz in der Gesamtwertung. Ja, spannend.
Ja, also wer hätte das gedacht, dass ein Gorō Miyazaki-Film, der bis jetzt als am schlechtesten bewertet worden ist, es tatsächlich unter die Top 10 schafft.
Ja, sogar auf Platz 7.
Ja. Jetzt haben wir ja immer noch Aya und die Hexen vor uns. Ne? Das ist ja auch noch ein Gorō Miyazaki-Film. Und dann, wenn wir vielleicht noch über andere Sachen von Ghibli reden, wie zum Beispiel frühere Ghibli-Filme, also Vorgründung des Studios, beziehungsweise die eine einzige Fernsehserie, die
Ghibli über Ronja weiß ich nicht, ob ich darüber sprechen möchte.
Aber er ist auch immerhin von Gorō Miyazaki.
Ja, müssen wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen. Aber wir haben ja jetzt auch noch einige Filme vor uns. Mindestens 5 Filme, sag ich mal. Der 6. winkt ja auch schon.
Ja, ganz genau. Und ich freue mich unglaublich auf den nächsten Film.
Denn der nächste Film in 2 Wochen, wenn es wieder heißt World of Ghibli. Ihr könnt uns überall folgen bei Facebook, Instagram. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr es nicht schon getan habt. Hinterlasst eine gute Bewertung bei iTunes oder Apple Podcast, wie es ja natürlich mittlerweile heißt, bei Google Podcast und überall da, wo ihr uns bewerten könnt. Kommentiert, das ist schön, das würde uns freuen. Sagt, wie ihr unseren Podcast findet. Gerne auch Feedback hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr. Wir haben einiges an Feedback schon bekommen. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir weiteres Feedback bekommen. Ein bisschen wehmütig schauen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder oder hören uns wahrscheinlich eher in 2 Wochen wieder, wenn es wieder heißt World of Ghibli. Ich bin raus für heute. Mein Name ist Shaggy Schwarz und wie immer gehören die Abschlussworte dem wunderbaren Thomas van der Scheck. Die Abschlussworte übrigens auch nicht geschrieben von Gorō Miyazaki.
Genau. Und ich sag wie immer Arigato gozaimashita, Kondo ni minasan. Bye bye.